Bleiben noch 9 Verdächtige. Ich schiebe den Schreibtischstuhl wieder in seine ursprüngliche Position zurück. Sie ist leicht zu finden, denn an den Stellen, an denen sich üblicherweise die Räder befinden, ist der Teppichboden fast vollständig durchgeschabt. Was auch für den Fußboden darunter gilt. Ich gehe zum nächsten Arbeitsbereich. Detective Anthony Watts ist seit 25 Jahren bei der Polizei und seit 12 Jahren bekleidet er den Rang eines Detectives. Ich versuche ihn mir als Verdächtigen vorzustellen, während ich mich setze und seine Schreibtischlampe anmache. Auch hier gibt es ein Foto. Watts und seine Frau teilen einen glücklichen Augenblick. Mein Gott, immer wenn diese Leute glücklich sind, muss irgendein Schwachkopf in der Nähe sein, um als Beweis ein Foto davon zu schießen. Wieder fange ich mit dem Offensichtlichen an. Watts hat zahllose Fältchen im Gesicht, was bei einem 60-Jährigen keine Überraschung ist. Eigentlich hat er graues Haar, doch allzu viel ist davon nicht mehr übrig. Ich versuche mir auszumalen, wie er mit Daniela ringt, doch nicht mal das schaffe ich. Ganz zu schweigen davon, dass ich ja auch noch erwürgt wurde. Also stelle ich mir vor, dass er sie auf die Art vergewaltigt, in der sie vergewaltigt wurde. Auch das gelingt mir nicht. Das steckt einfach nicht in Watts. Also steckte er nicht in Daniela. Ich streiche ihn von der Liste, knipse seine Lampe aus, schiebe seinen Stuhl in die ursprüngliche Position. 8 Verdächtige. Langsam macht mir die Sache Spaß. Der Mittelgang verzweigt sich am Ende in Form eines T. Ich gehe nach links zu Detective Shane O'Connells Arbeitsbereich. Hier mache ich mir gar nicht erst die Mühe, mich hinzusetzen. O'Connell ist ein 41-jähriger Detective, der sehr begabt daran ist, Fälle zu lösen, bei denen ein unterschriebenes Geständnis vorliegt. Er hat sich 6 Wochen vor dem Mord den Arm gebrochen. Zwar trägt er ihn inzwischen nicht mehr in Gips, doch genau das war der Fall, als er an den Tatort kam. Selbst wenn er kräftig genug gewesen wäre, den Mord auszuführen, bleibt immer noch die Tatsache, dass keine Rückstände von einem Gipsverband an der Leiche oder im Bett gefunden wurden. 7 Verdächtige. Mein nächster Stopp liegt 2 Arbeitsbereiche entfernt und gilt Detective Brian Travers. Ich setze mich und mache Licht. Hier gibt es keine Familienfotos. Ich entdecke nur Kalender von jungen Frauen in Badeanzügen. Den Kalender von diesem Jahr, von letztem Jahr und vom vorletzten Jahr. Ich kann gut verstehen, warum er zögert, diese alten Dinger wegzuwerfen. Ich blättere den Kalender vom letzten Jahr durch. Schaue unter dem Tag nach, an dem Daniela Walker ermordet wurde. Er hat nichts eingetragen. Ich sehe einen alten Schreibtischkalender durch und finde dort genauso wenig. Es gibt keine Notiz, die besagen würde, heute Nacht die Schlampe umbringen, Milch einkaufen. Ich öffne die Schubladen und durchsuche sie. Sehe mir Ordner, Schnellhefte und ein paar lose Blätter an. Ich finde nichts, was auf seine Schuld hindeutet. Oder auf seine Unschuld. Ich stelle den Ton seines Anrufbeantworters leise und höre mir die Mitteilungen an. Ich kippe den Papierkorb unter seinem Tisch aus, doch der ist leer. Travers ist Mitte 30. Er ist schlank, kräftig und knapp unter 1,80 groß. Er sieht auf diese lässige Art gut aus, die viele Frauen anzieht, und sollte er jemals wegen Vergewaltigung angeklagt werden, käme er garantiert mit dem Argument frei, er ist so attraktiv, er könnte doch jede Frau haben, die er will. Sowas überzeugt die Geschworenen bis heute. Er ist nicht verheiratet, und sollte er eine Freundin haben, dann hat er keine Fotos von ihr aufgehängt. Es sei denn, bei dieser Freundin handelt es sich um Miss Januar. Ich mache ein Fragezeichen hinter seinem Namen. Immer noch 7 Verdächtige. Ich verfolge meinen vergnüglichen Weg weiter und setze mich hinter den Schreibtisch von Detective Lance McCoy. Ich mache dasselbe, was ich an Travers Arbeitsplatz gemacht habe. McCoy ist Anfang 40, verheiratet und hat 2 Kinder. Das Foto, das mir das alles verrät, steht in einem kleinen Rahmen auf seinem Schreibtisch, genau in der Mitte. Andere Bilder hängen innen an den Raumteilern, die seinen Arbeitsbereich umgeben. Seine Frau sieht 10 Jahre jünger aus als er. Seine Tochter ist ziemlich attraktiv, aber sein Sohn sieht aus wie ein Schwachsinniger. McCoy ist ein hingebungsvoller Familienmensch. Das sehe ich schon, wenn ich einfach nur an seinem extrem ordentlichen Arbeitsplatz sitze. Überall sind kurze Mottos zu lesen, auf Kaffeetassen, Notizblöcken und kleinen Schildchen. Arbeit um zu leben, lebe nicht um zu arbeiten, und Nachlässigkeit ist der schnellste Weg zur Depression. Ich habe keinen Erfolg bei meiner Suche nach dem Motto, nur eine tote Schlampe ist eine gute Schlampe. Also kann ich ihn auch nicht als meinen Hauptverdächtigen betrachten. Ich male ein kleines Fragezeichen hinter seinen Namen. 7 Verdächtige. Sollte es nicht eigentlich nach und nach leichter werden? Ich sehe auf die Uhr. Es ist 35 Minuten nach 9, doch meine innere Uhr sagt mir, dass es erst 30 Minuten nach 8 ist, also kann irgendwas nicht stimmen. Als ich Detective Alex Hansons Büro betrete, ja, es ist ein Büro, nicht nur ein Arbeitsbereich, sehe ich, dass meine Armbanduhr recht hatte. Neben Schroeder ist Hanson der zweite wichtige Mann bei diesem Fall. Vor 2 Jahren war er persönlich daran beteiligt, den allerersten Serienkiller in diesem Land festzunehmen. Mir ist aufgefallen, dass die meisten Detectives Computer benutzen. Doch das gilt nicht für Hutton und Watts. Hutton ist einfach zu dick. Selbst wenn er es schaffen sollte, zusammenhängende Sätze in die Tastatur zu hämmern, würden sich die Tasten bald verkeilen, weil ihm ständig Krümel aus dem Mund fallen. Und Watts ist einfach zu alt. Ich sehe Hansons Akten durch, finde jedoch nichts Verdächtiges. Er glaubt, dass wir es mit zwei verschiedenen Killern zu tun haben. Da hat er natürlich recht. Ich streiche Hanson von meiner Liste. Es ist unwahrscheinlich, dass er der Killer ist, nicht nach allem, was er vor 2 Jahren durchgemacht hat. Und wäre er der Täter, würden seine Notizen nur auf einen einzigen Killer hindeuten. Ich trete hinaus auf den Mittelgang und gehe direkt zum Büro von Detective Superintendent Stevens. Fummel am Schloss herum. 8 Sekunden. Ich schließe die Jalousien und schalte die kleine Taschenlampe ein, die ich mitgebracht habe. Sich in Stevens Büro umzusehen, ist viel auffälliger, als zu den Arbeitsbereichen zu schleichen. Auf seinem Schreibtisch liegt die Kopie eines Berichts, den er für seine Vorgesetzten verfasst hat. Er erklärt detailliert, wozu die Ermittlung inzwischen geführt hat. In einfachen Worten, zu nichts. Er erklärt die Theorien, die im Umlauf sind, und führt auch Stevens Vermutung an, dass Daniela Walker von einem anderen Täter umgebracht wurde. Stevens empfiehlt eine separate Untersuchung ihres Todes. Wäre Stevens der Killer, würde er das unter keinen Umständen machen. Ich streiche ihn von der Liste. 5 Verdächtige. Es ist schon fast 11 und es wird Zeit zu verschwinden. Ich nehme den Bus nach Hause, steige aber schon 1 Kilometer früher aus, denn ich kann einen Spaziergang vertragen. Die Nacht ist sehr schön. Der Nordwestwind ist Balsam für jeden, der sich niedergeschlagen fühlt, doch er nervt alle anderen. Für mich ist dieser Wind jedenfalls eine Labsal, aber ich mache hier keine Vorhersagen. Vor mir liegen noch viele lange Tage und viele lange Nächte, also haue ich mich unverzüglich in die Falle, als ich meine Wohnung erreicht habe, und schlafe sofort ein. 8 Uhr sitze ich schweißüberströmend auf dem Rand meines Bettes. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich geträumt. Das allgemeine Gefühl war nicht unangenehm, der Traum selbst aber schon. Ich war Polizist und verhörte mich selbst wegen eines Mordes. Um mein Geständnis zu kriegen, spielte ich guter Bulle, böser Bulle. Doch ich gab nicht nach. Stattdessen deutete ich eine obszöne Handlung an, und danach verlangte ich einen Anwalt. Der Anwalt, der dann kam, war Daniela Walker. Sie sah genauso aus wie auf ihrem Foto. Die Blutergüsse an ihrem Hals wirkten wie eine Kette deformierter schwarzer Perlen. Sie blinzelte nicht ein einziges Mal und ihre glasigen Augen starrten mich die ganze Zeit über an. Sie sagte nur, ich solle den Mord gestehen. Diese Worte wiederholte sie wie ein Mantra, immer und immer wieder. Ich war verwirrt und gestand eine ganze Reihe von Morden. Die Wände des Verhörzimmers glitten zur Seite, als sei ich in einer Gameshow, und ich merkte, dass ich mich in einem Gerichtssaal befand. Es gab einen Richter, Geschworene und einen Anwalt. Ich erkannte niemanden wieder. Es gab sogar eine Band. Eine dieser Swingbands, bei denen die Musiker Anzüge tragen. Sie hielten ihre frisch polierten Instrumente in der Hand, doch keiner von ihnen spielte darauf. Obwohl ich auf schuldig plädierte, gab es eine Jury, und sie befanden mich für schuldig. Ebenso der Richter. Er verurteilte mich zum Tode. Die Band fing an, dasselbe Lied zu spielen, das aus Angelas Stereoanlage gedrungen war, und während sie sich ins Zeug legten, rollten die beiden Geschäftsleute, die ich gestern gesehen hatte, einen elektrischen Stuhl herein. Ich erwache. Unmittelbar, nachdem die metallenen Arm- und Beinfesseln des elektrischen Stuhls eingerastet sind. Sogar jetzt, während ich auf dem Bettrand sitze, kann ich noch das verbrannte Fleisch riechen. Zum ersten Mal hat mich mein innerer Wecker im Stich gelassen. Ich schließe die Augen und versuche innerlich, die großen Reset-Knöpfe zu drücken. Warum habe ich geträumt? Wie konnte es passieren, dass ich verschlafe? Etwa deswegen, weil ich versuche, Gutes zu tun? Das könnte sein. Ich will dafür sorgen, dass Daniela Walkers Familie einen Schlussstrich ziehen kann. Und das fühlt sich nicht richtig an. Ich muss leiden wegen meiner Menschlichkeit. Weil ich meinen Bus nicht verpassen will, verzichte ich aufs Frühstück. Ich kann mir auch keine Lunchbrote mehr machen, also werfe ich etwas Obst in meinen Aktenkoffer und hetze aus der Tür. Nicht einmal mehr meine Fische kann ich füttern. Draußen ist es bedeckt und schwül. Geradezu lähmend. Das ist schlimmer als ein sonniger, heißer Tag. Ich schwitze bereits, als Mr. Stanley darauf verzichtet, meinen Fahrschein zu entwerten. Ich gehe durch den Bus und setze mich hinter die beiden Geschäftsleute, von denen ich geträumt habe. Sie unterhalten sich bereits lautstark. Geschäft dies, Geld das. Ich denke darüber nach, was sie wohl in ihrer Freizeit machen. Wenn sie nicht sowieso miteinander schlafen, sind sie wahrscheinlich mit Frauen verheiratet, die eine Affäre haben. Ich glaube nicht, dass sie den Mumm hätten, ihre Frauen loszuwerden, sollten sie entdecken, dass sie betrogen werden. Und ich spreche nicht von Scheidung. Sally wartet vor dem Revier auf mich. Keine flimmernde Hitze, nur schrecklich drückend. Sally sieht aus, als ob sie versucht, etwas über mich herauszufinden, als ob sie den Eindruck hat, dass sie mich von irgendwoher kennt, aber nicht genau weiß, wer ich bin. Dann strahlt sie übers ganze Gesicht, streckt die Hand aus und berührt mich an der Schulter. Ich habe nicht das Bedürfnis, mich ihr zu entziehen. »Wie geht's dir, Joe? Bist du bereit für einen neuen Tag voll harter Arbeit?«
»Klar. Ich arbeite gerne hier. Ich mag die Leute hier.«
Ich merke, dass sie etwas sagen will. Dann schließt sie den Mund und öffnet ihn wieder. Sie kämpft mit irgendwas und am Ende verliert sie die Schlacht. Ihr Arm sackt nach unten. »Tut mir leid, Joe, aber ich bin heute nicht dazu gekommen, dir ein paar Brote zu machen.« Ich bin nicht sicher, ob sie die Brote wirklich selbst macht, oder ob sie sie kauft, oder ob ihre Mutter sie für sie macht, ohne zu wissen, dass sie für mich bestimmt sind. Aber die Enttäuschung, die bei dieser Nachricht auf meinem Gesicht zu lesen ist, ist echt.
»Oh, na gut, okay«,
sage ich, weil ich nicht weiß, was ich sonst sagen soll. Kein Frühstück, keine Lunchbrote, nur das beschissene Obst in meinem Aktenkoffer, das für den ganzen Tag ausreichen muss. Sie hat mir zweimal was zu essen gebracht. Warum nur habe ich erwartet, dass sie es in Zukunft regelmäßig tun würde? Heute hat mein Vater Geburtstag.
Alles Gute zum Geburtstag.
Sie lächelt. Ich werde es ausrichten. Im Foyer funktioniert die Klimaanlage. An einem Tag ist sie in Ordnung, am nächsten Tag schon wieder nicht. Der alte Wartungsarbeiter, der hier beschäftigt war, muss gestorben sein. Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Sally hat früher für ihn gearbeitet, im Lappen gereicht und die Werkzeuge geputzt. Dinge, bei denen Menschen warm ums Herz wird, weil sie sehen, wie ein geistig minder bemitteltes Wesen einen schlecht bezahlten, beschissenen Job bekommen hat, der es ihm ermöglicht, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. »Was hast du gemacht, bevor du zum Putzen hierher gekommen bist, Joe?«
»Gefrühstückt.«